Da sind gerade schon einige Emotionen angesprochen worden im Gebet. Und es gibt gute Gründe, traurig zu sein und Buße zu tun und Gott zu bringen, was in unserem Leben nicht läuft. Und es gibt Phasen in unserem Leben, Krankheiten vielleicht auch, die die Freude förmlich aus uns heraussaugen, wo wir gar nichts groß dagegen tun können, wo wir andere brauchen, die für uns einstehen, für uns beten. Und es ist wichtig, das als Rahmen vor Augen zu haben, beides. Es geht nicht um ein immer happy clappy. Und es gibt Phasen, in denen es besonders schwierig ist oder Krankheiten, in denen es besonders schwierig ist. Und trotzdem hat mir eine Frage immer wieder unheimlich gut getan. Ich habe ja über Jahre mich mit Alex, teilweise auch mit anderen getroffen, einmal die Woche als Männer, und wir haben uns unbequeme Fragen gestellt. Mit Alex mache ich das immer noch, wobei das Ganze so ein bisschen an Form verloren hat. Wir tauschen uns einfach auf. Früher hatten wir einen richtigen Fragenkatalog, und da waren einige Schätze drin, finde ich. Und eine meiner Lieblingsfragen war immer: Welcher Sache, welcher Person hast du in der letzten Woche erlaubt, dir deine Freude zu rauben? Welcher Sache, welcher Person hast du in der letzten Woche erlaubt, dir deine Freude zu rauben? Vielleicht hältst du kurz inne und denkst drüber nach. Das waren verschiedene Fragen, die uns vor Augen stellen sollten, was wir bekennen wollen, was wir auf den Tisch legen wollen, wo wir nicht so gelebt haben, wie Gott sich das von uns vorstellt. Und wie gesagt, Gott will kein Happy Clappy. Und es gibt Krankheiten, die die Freude aus uns heraussaugen. Aber ich vermute, es gibt für uns alle auch die Situationen im Leben, die tatsächlich schwierig sind und schmerzhaft sind. Auch die will ich nicht kleinreden. Aber denen wir erlauben, uns völlig den Boden unter den Füßen wegzuziehen. Und wo wir keinerlei Blick mehr dafür haben, wo es letzte Woche darum ging in der Predigt, dass der König kommt und dass er siegen wird. Wo uns das nicht mehr bewusst ist oder auch wo wir emotional nichts mehr damit anfangen können. Welche Person oder Sache hast du in der letzten Woche erlaubt, dir die Freude zu rauben? Das kann den Blick öffnen für Personen oder Sachen, die dir wichtiger sind als Gott selbst. Für Personen oder Sachen, die dir dein größtes Glück bedeuten. Welche Person oder Sache hast du erlaubt, dir die Freude zu rauben? Ich war als junger Teenager, älteres Kind auf einer Freizeit, und damals hat man uns gefragt, es war eine christliche Freizeit, aber man hat uns da die Frage gestellt: Was stört dich an Jesus? Was ärgert dich an ihm? Ich konnte überhaupt nichts damit anfangen. Ich war christlich aufgewachsen, Gott war immer da. Jesus ist Gottes Sohn, was soll mich an ihm ärgern? Der kann machen und sagen, was er will. Und Jahre später, so im eigenen Reflektieren, wo das alles nicht mehr so selbstverständlich aus der Kinderbibel mir entgegenkam, da kamen mir ein paar Sachen, bei denen ich dachte, ja, das könnte mich tatsächlich ärgern. Wenn ich es mir von außen anschaue, wie Jesus da steht, und ja, er hat gute Sachen zu sagen, die jeder gerne übernimmt, und er tut großartige Wunder, die vielen Menschen gut tun, aber dann steht er eben auch da und sagt: Ich bin der Weg, die Wahrheit, das Leben. Und in mir entscheidet sich deine Ewigkeit. Und wenn du mir nicht folgst, dann wirst du zugrunde gehen. Und es hat mir gut getan, dass mir das so ein Stück fremd wurde und ich gedacht habe, wenn heute jemand in der Fußgängerzone stünde und solche Sachen vom Stapel lassen würde, dann weiß ich, wo ich anrufen muss. Dann ist da gründlich was schiefgegangen. Dann ist dieser Kerl verrückt oder brandgefährlich. Es hat in der Geschichte unseres Landes eine Zeit gegeben mit einem Mann, der quasi so aufgetreten ist. Der gesagt hat: An mir hängt dein Glück und mir geht's nach. Und wir schwören nicht nur aufs Vaterland, sondern auf den Führer. Und Jesus tritt auf mit einem absoluten Anspruch. Und das kann einen ärgern, wenn er nicht recht hat. Wenn er das zu Unrecht in Anspruch nimmt. Wenn du heute hier bist, dann bringst du wahrscheinlich ein gewisses Interesse an Jesus mit. Eine gewisse Vorkenntnis. Aber so ein bisschen die letzte Woche fortführend würde ich gerne sagen, du kennst Jesus nur, wenn du ihn als König kennst. Und du kennst Jesus nicht, wenn du ihn nicht als König kennst. Kennst du Jesus? Wie kennst du Jesus? Viele kennen ihn als Inspiration, gute Zitate, christliche Werte. Mit denen können viele etwas anfangen. Manche kennen ihn als Nothelfer. Wenn man nicht mehr weiter weiß, dann betet man. Viele kennen ihn als Abfalleimer. Wenn was schiefgegangen ist, dann soll er sich drum kümmern. Du kennst Jesus nicht, wenn du ihn nicht als König kennst. Und vielleicht sagst du, klar kenne ich ihn als König, aber die Frage ist, was sagt dein Alltag dazu? Welcher Person oder Sache hast du erlaubt, dir deine Freude zu rauben? Den Blick auf Jesus zu verstellen, dich vergessen zu lassen, dass er alles unter Kontrolle hat. Auch wenn es schwierig sein mag und schmerzhaft. Dass er an sein Ziel kommen wird. Auch wenn es noch nicht zu sehen ist. Wir sind die letzten Wochen schon im Lukas-Evangelium. Lukas, der vielleicht nicht selber mit Jesus unterwegs war, aber der ganz dicht dran war an den Leuten, die ihn gekannt haben. Und nachgeforscht hat und quasi einen Brief schreibt oder ein Buch schreibt für einen Bekannten, Theophilus nennt er und sagt ihm, ich möchte dir erklären, dass diese ganzen Sachen, die du über Jesus gehört hast, wirklich eine gute Grundlage haben. Dass sein Anspruch berechtigt ist. Und dann erzählt er ihm, wie Jesus so gewesen ist. Und letzte Woche ging es um so eine typische erste Predigt von Jesus in seinem Heimatort Nazareth, wo er diese Verheißung aus dem Alten Testament im ersten Teil der Bibel aufgreift und quasi sagt, ich bin der, auf den ihr alle immer schon gewartet habt. Ich bin der, auf den sich all eure tiefsten Sehnsüchte richten. Und in mir sind sie erfüllt. Dass diese Welt endlich in Ordnung kommt. In mir erfüllt. Dass diese große Geschichte, die wie ein Märchen klingt, dass unsere Welt unter einem Fluch steht, sie ist nicht, wie sie sein sollte. Da ist viel kaputt, da geht vieles schief. Aber ich mag es sehr, wie Tim Keller, ein Pastor in New York, sagt, all die schönsten Geschichten sind am Ende wahr. All die schönsten Geschichten sind am Ende wahr. All diese Geschichten, die uns so tief ansprechen, wie die Märchen, wie die Fantasy-Filme, wie die Liebesfilme, sind im tiefsten Kern wahr. Denn diese Welt, wie Märchen, steht tatsächlich unter einem Fluch. Und wir brauchen den edlen Ritter, der zu uns kommt, um uns zu retten. Wir brauchen die Liebe, die selbst den Tod überwindet. Wir brauchen es, dass wir aus unserem Dreck und dem Morast unserer Sorgen, unserer Fehler, mit Liebe angesehen werden und uns jemand die Hand reicht, um uns herauszuhelfen. Keller sagt, all die schönsten Geschichten sind wirklich wahr. Und Jesus sagt, ich bin es. Ich bin der edle Ritter. Ich bin der dich sieht in dem Morast deiner Schuld und deiner Fehler. Und ich reiche dir die Hand. Und du kannst heil werden. So erzählt Lukas diesem Theophilus, es gibt diesen König, der so aufgetreten ist mit diesem Anspruch. Und dann berichtet er von vielen einzelnen Situationen, in denen sichtbar wurde, dass dieser Anspruch gerechtfertigt ist. Wo Menschen um ihn herum tatsächlich erlebt haben, dass sie heil werden, dass sie Frieden finden, dass ihre Sehnsucht gestillt wird. Und dass das alles erst der Anfang war. Dafür, dass Gottes Reich sich tatsächlich ausbreitet und seine Herrschaft irgendwann vollumfänglich sichtbar sein wird. Kennst du Jesus? Du kennst ihn nur dann, wenn du ihn als König kennst. Und wie er als König ist, das würde ich mir gern heute mit dir zusammen anschauen. Was ist das für ein König? Lukas schreibt schon eher gegen Ende seines Evangeliums in Kapitel 19. Nachdem Jesus dieses Gleichnis erzählt hatte, ein Gleichnis übrigens über einen hohen Herrn oder einen König, der in ein fremdes Land ging und in seiner Abwesenheit hat man sich von ihm abgewandt, gesagt, den König wollen wir nicht. Nachdem Jesus dieses Gleichnis erzählt hatte, setzte er seine Reise hinauf nach Jerusalem fort. Das Passafest stand an und Jesus wollte dabei sein. Als er nicht mehr weit von Bethphage und Bethanien am Ölberg war, schickte er zwei seiner Jünger voraus. Er gab ihnen folgende Anweisung: Geht in das Dorf, das ihr vor euch seht. Beim Ortseingang werdet ihr einen Esel finden, der angebunden ist, ein junges Tier, auf dem noch nie ein Mensch geritten ist. Bindet es los und führt es her. Und sollte euch jemand fragen, warum ihr es losbindet, dann antwortet, der Herr braucht es. Die beiden machten sich auf den Weg und fanden alles so, wie Jesus es beschrieben hatte. Als sie das Tier losbanden, fragten die Leute, denen es gehörte, warum bindet ihr es los? Der Herr braucht es, antworteten sie. Sie brachten den Esel zu Jesus, legten ihre Mäntel über das Tier und ließen Jesus aufsteigen. Jesus ist ein König, der kennt und kann. Ein König, der die Zukunft kennt. Und der sie lenken kann, der seinen Jüngern schon im Vorhinein genau sagen konnte, was sie dort erwarten wird. Und dann kann man spekulieren, ob er das vorher genauso vorbereitet hat oder ob das tatsächlich ein übernatürliches Wissen war. Aber er kennt die Zukunft, er kann sie lenken. Und Lukas hat schon seit Kapiteln klargemacht, dass Jesus auch seine eigene Zukunft kennt. Schon in Kapitel 9, ganz am Ende, heißt es, dass er jetzt sich darauf ausrichtete, sich auf den Weg nach Jerusalem zu machen. Und seitdem hat er immer und immer wieder davon gesprochen, was ihn persönlich dort erwarten wird. Was so ganz gar nicht königlich aussehen wird. Aber hier und auch an anderer Stelle später kommt diese Begebenheit, auch davon habe ich letzte Woche gesprochen, dass die Jünger diesen Raum fürs Passafest vorbereiten sollen, wo so deutlich wird, Jesus wusste jedes Detail. Er ist ein König, der die Zukunft kennt und der sie lenken kann. Während er nun auf dem Esel seinen Weg fortsetzte, breiteten die Leute ihre Mäntel auf der Straße aus. Ein roter Teppich für den König. Als er das Wegstück erreichte, das vom Ölberg zur Stadt hinunterführt, also sie sind jetzt über diesen Berg gekommen und jetzt liegt die große Stadt Jerusalem vor ihnen, das Zentrum, das geografische Zentrum des jüdischen Glaubens. Sie haben den Berg geschafft, der anstrengend war. Und jetzt liegt die Stadt ihrer Sehnsucht vor ihnen. Als er das Wegstück erreichte, das vom Ölberg zur Stadt hinunterführt, brach die ganze Schar der Jünger in Freudenrufe aus. Mit lauter Stimme priesen sie Gott für all die Wunder, die sie miterlebt hatten. Wie dieser fiese, gierige Zolleinnehmer sein Leben von Grund auf änderte. Wie ein Mann, der schon 4 Tage tot gewesen war, nur auf den Ruf ihres Meisters hin aus dem Grab aufstand und wieder quicklebendig war. Wie Menschen, die seit Jahren ausgeschlossen waren von jeder sozialen Interaktion, in sich selbst, in ihrer Krankheit gefangen, frei und offen durch die Straßen gingen und Menschen begegneten und ihnen in die Augen sahen. Sie priesen Gott für all die Wunder, die sie miterlebt hatten. Gesegnet sei er, der König, der im Namen des Herrn kommt, riefen sie. Frieden bei dem, der im Himmel ist. Ehre dem, der droben in der Höhe wohnt. Im Himmel ist schon Frieden. Aber er soll auf die Erde kommen. Gepriesen sei der Gott, der Frieden ausbreitet. Einige Pharisäer, die Frommen der damaligen Zeit, erhoben Einspruch. Meister, sagten sie zu Jesus, verbiete es deinen Jüngern, so zu reden. Ist dir eigentlich bewusst, was sie da aussprechen? Ist dir bewusst, dass sie diesen Psalm zitieren, der doch auf den Messias gemünzt ist, der doch gemünzt ist auf den, der eines Tages von Gott geschickt werden soll, um diese Welt in Ordnung zu bringen? Ist dir bewusst, dass sie dir das zuschreiben? Sag ihnen doch endlich, dass sie aufhören sollen. Sie tun ja, als wärst du mehr als ein Mensch. Doch Jesus gab ihnen zur Antwort, ich sage euch, wenn sie schweigen, werden die Steine schreien. Das kann nicht unter dem Teppich bleiben. Selbst die stummen, dummen Steine wissen, wer hier vor ihnen steht. Wollt ihr diesen Menschen wirklich den Mund verbieten? Jesus ist ein König, der weiß, wer er ist. Und er erwartet, dass man ihm in diesem Bewusstsein begegnet. Der weiß, dass dieser Lobpreis angemessen ist, dass es richtig ist, all unsere Sehnsüchte von ihm stillen zu lassen, unsere größte Freude in ihm zu finden. Und er erwartet, dass wir so leben. Und dann ist Jesus ein König voller Sanftmut und Brisanz. Das ist dieser Esel, auf dem noch nie ein Mensch geritten ist. Ich habe die Woche ein bisschen gegoogelt, Esel einreiten, wie macht man das eigentlich? Ist genauso notwendig wie bei einem Pferd, wenn man sich zum ersten Mal draufsetzt, funktioniert das in der Regel nicht. Aber hier ist dieses Eselfohlen, ein ganz junges Tier, auf dem noch nie ein Mensch gesessen hat, nicht eingeritten. Und rundherum eine laut schreiende, lärmende Menge, der totale Stress. Aber dieser Esel schreitet und trägt den Mann, der die ganze Schöpfung befehligt, der zum Meer gesprochen hat, sei still, und es war still. Selbst der Esel weiß, wer da auf ihm sitzt. Und indem Jesus das tut, auf diesem Esel einreitet, achtet er selbst darauf, dass ein Versprechen aus dem Alten Testament Wirklichkeit wird über diesen Messias, den man erwartet, um die Welt in Ordnung zu bringen. Im Buch Jesaja heißt es, freut euch, ihr Einwohner von Jerusalem, seht, euer König kommt zu euch. Er ist gerecht und bringt euch Rettung. Und doch kommt er nicht stolz daher, sondern reitet auf einem Esel, ja auf dem Fohlen einer Eselin. In Jerusalem und im ganzen Land beseitige ich, der Herr, die Streitwagen, die Schlachtrosse und alle Waffen. Euer König stiftet Frieden unter den Völkern. Freue dich, Jerusalem, dein König kommt zu dir, auf einem Esel und um Frieden zu bringen. Man kannte damals im alten Israel schon Pferde. Aber die Pferde waren für den Krieg bestimmt. Das waren die Schlachtrosse. Aber hier kommt ein König, der Frieden bringt. Auf einem Esel statt auf einem Schlachtross. Er hätte auf einem Schlachtross kommen können mit einer großen Armee. Und dann hätte er in Israel für einige Menschen für einige Zeit Frieden herstellen können, wenn er die Römer aus dem Land geworfen hätte. Aber er wollte nicht nur für einige Zeit einigen Menschen Frieden bringen. sondern einen Frieden ermöglichen, an dem jeder teilhaben kann. Jeder, der sich darauf einlässt, Jesus als König zu kennen und seinen Frieden in Anspruch nimmt. Und Lukas wird berichten, wie es mit Jesus weiterging. Und dass er starb und auferstand und damit einen viel größeren Feind besiegte als die Römer. Dass er den Teufel und sein Herr besiegte. Und dass er ein viel größeres Problem beseitigte als die römische Fremdherrschaft. Nämlich die Herrschaft der Sünde in deinem Leben, die den Blick darauf verstellt, dass Jesus König ist und einen rechtmäßigen Anspruch darauf hat, dass du ihn so behandelst und dass du in diesem Bewusstsein lebst. Lukas berichtet weiter, als Jesus sich nun der Stadt näherte und sie vor sich liegen sah, weinte er über sie und sagte, wenn doch auch du am heutigen Tag erkannt hättest, was dir Frieden bringen würde. Nun aber ist es dir verborgen, du siehst es nicht. Es kommt für dich eine Zeit, da werden deine Feinde rings um dich einen Wall aufwerfen, dich belagern und dich von allen Seiten bedrängen. Sie werden dich zerstören und deine Kinder, die in dir wohnen, zerschmettern und werden in der ganzen Stadt keinen Stein auf dem anderen lassen, weil du die Zeit, in der Gott dir begegnete, nicht erkannt hast. Es hat sich 40 Jahre später genau so erfüllt. Die Römer kamen wieder und haben die Stadt belagert. Ein großes Feuer gelegt, ist das Gold im Tempel geschmolzen, sich zwischen die Steine in die Ritzen verzogen und deswegen haben sie Stein für Stein abgetragen, um das Gold wieder herauszuholen. Warum? Weil du die Zeit, in der Gott dir begegnete, nicht erkannt hast. Weil der König zu dir kam, um Frieden zu bringen. Und du hast ihn nicht haben wollen. Du hast ihn ans Kreuz geschlagen. Das ist ja eindrucksvoll in einem Kommentar, wo es hieß, wo wir uns dem friedlichen König verwehren. Da kommt ein anderer Machthaber und saugt das Leben aus uns raus. Das kann man direkt auf den Teufel beziehen, der dich umstellt, auch wenn du zu Jesus gehörst und die Freude aus dir raussaugen will und den Blick auf ihn verstellen. Und das kannst du auch auf dein eigenes Herz beziehen, das dir immer wieder andere Dinge vor Augen stellen will, die so viel größer und besser zu sein scheinen, die du unbedingt haben musst. Wo du lebst, als wäre Gott nur dann gut, wenn er dir dieses oder jenes ermöglicht. Du kennst Jesus nicht, wenn du ihn nicht als König kennst. Wie gesagt, wenn du heute hier bist, dann gehe ich davon aus, das weißt du. Aber was sagt dein Alltag dazu? Weiß das dein Alltag, dass Jesus König ist? Darf er, das ist vielleicht ganz grundlegend, muss trotzdem neu erkämpft werden, immer wieder, darf er reinreden in dein Leben? Darf es schwieriger sein, wenn du ihm gehorchst, als wenn du die ein oder andere Abkürzung nimmst? Darf er reinreden? Und erlebst du, dass er Frieden bringt? Oder wovon lässt du dir die Freude rauben? Ich weiß, als ich in Gießen studiert habe, das erste halbe Jahr in so einem privaten Studentenwohnheim, ich habe den Mietvertrag unterschrieben und ich habe mich schon gewundert, wieso sitzt der Eigentümer in Griechenland? Und dann war die Zeit rum, ich bin ausgezogen, Abnahme, alles perfekt, kein Problem. Aber die Kaution kam und kam nicht zurück. Und ich war völlig überfordert, wie soll ich an mein Geld kommen? Aber ich hatte einen Freund, der hat mit mir studiert. Und der war württembergischer Notariatsassessor, also kannte sich aus mit Jura. Ich habe ihm davon erzählt und hat gesagt, Johannes, gib mir die Adresse, ich schreibe da einen lieben Brief hin. Und dann hat er da ein paar Wörter reingepackt, die man so benutzt und ihm deutlich gemacht, dass hier jemand ist, der sich auskennt und dass er doch bitte dieses Geld bis dann und dann überweisen möge. Und das Geld war da. Und mir ist das so hängen geblieben, wie unglaublich wohltuend das ist, wenn man jemanden an seiner Seite hat, der weiß, was zu tun ist. Und der es kann. Und einfach macht. Vielleicht kennst du die Geschichte vom Gryffalo. Das ist eine ganz süße Kindergeschichte. Eine kleine Maus eigentlich, mit der es beginnt. Und die geht durch den Wald und dann ist da eine Eule und ein Fuchs und eine Schlange. Und alle freuen sie sich, eine Maus, das gibt ein leckeres Essen. Aber die Maus ist clever. Und sie denkt sich diesen Gryffalo aus und beschreibt ihn in den schillerndsten Farben. Ein großes, fieses Tier mit Hörnern und Klauen und vor dem sich all die anderen Tiere fürchten sollten. Und tatsächlich tun sie das. Aber aus Schreck, oh Graus, am Ende des Waldes begegnet die Maus diesem Gryffalo. Und es gibt ihn wirklich. Aber die Maus ist clever. Und sie sagt dem Gryffalo, du solltest mich lieber nicht fressen. Alle hier haben Angst vor mir. Und dann geht sie mit dem Gryffalo wieder durch den Wald zurück und kommt bei der Schlange vorbei und dem Fuchs und der Eule. Und die zittern vor Angst. Natürlich nicht vor der Maus, sondern vor dem Gryffalo, der neben ihr steht. Aber das weiß der Gryffalo nicht. Jedes Beispiel hinkt und das gewaltig. Aber ich fand es ein cooles Bild dafür, dass ich doch jemanden an meiner Seite habe, der sich auskennt und der kann. Und vor dem alle zittern. Und ich hätte gern, dass das in meinem Leben sichtbarer wird, wenn es mal wieder nicht so läuft, wie ich mir das eigentlich vorstelle. Wenn es bei dir mal wieder nicht so läuft, wie du das eigentlich vorstellst. Wenn die Note anders war, als du sie gebraucht hättest. Wenn der Zwist da ist mit der Freundin oder den Kindern. Wenn das Projekt auf der Arbeit sich hinzieht und an dich klappt. Wenn die Unordnung zu Hause alle Finger nach dir auszustrecken scheint und du kannst sie nicht entrinnen. Dann ist jemand an deiner Seite, der König ist und der diese Situation unter Kontrolle hat. Und du weißt nicht, wie genau sie ausgehen wird. Bei Jesus ging es auch nicht einfach gut weiter, als er nach Jerusalem kam. Aber am Ende stand sein Sieg, der so viel mehr erreicht hat, als es ein schneller, kleiner Sieg erreichen konnte. Nicht nur Frieden für einige Menschen, für einige Zeit, sondern Frieden, an dem jeder teilhaben kann, der Jesus kennt. Und so weiß ich nicht und weißt du nicht, was in den Sachen, die dir zu schaffen machen, wirklich herauskommt und wie schnell die Lösung kommt. Aber du weißt, wenn du zu Jesus gehörst, dass ein König an deiner Seite ist, der nichts und niemand aus der Bahn wirft, der die Zukunft kennt und der sie lenken kann und der es wert ist, dass dieses Bewusstsein dein Leben prägt. Und das heißt nicht Happy Clappy. Aber es macht einen großen Unterschied. Wenn ich weiß, dass er an meiner Seite ist. Als König. Auch in dem, was mir schwerfällt. Gerne. Ja. Ja. Ja, genau, also die Frage nur fürs Tonband oder für euch, ich weiß nicht, wie gut ihr es gehört habt. Es ist theoretisch alles klar, aber es gibt einfach Tiefen, da ist das Wissen da, aber die Verbindung nicht vorhanden. Das war ein bisschen das, was ich am Anfang auch versucht habe. Ich glaube, es gibt Fälle, in denen, in denen scheint Jesus aus unserer Warte völlig außer Reichweite. Und ich glaube, da ist es gut, wenn man Hilfe hat und andere mit einsteigen. Du bist auch hier in diesem Raum nicht allein mit der Erfahrung, sondern da gibt es andere, die genau das erleben. Vielleicht ist es sogar hilfreicher, wenn du dich mit ihnen austauschst. Kannst gerne auf mich zukommen, dann stelle ich auch Verbindung her. Aber ich glaube, das Grundlegende ist, es gibt diese Zeiten in unserem Leben. Ich glaube, eine Hilfe ist, wenn du die anderen an deine Seite holst, die dann für dich beten und in dem Moment diese Verbindung spüren, die du gerade nicht spüren kannst. Genau. Dass zumindest gefühlt nichts davon bei dir ankommt. Ja. Die Zeiten gibt es, er ist dann trotzdem da, kann ich von außen, können wir als Gemeinde dir auch zusprechen, aber uns ist bewusst, dass es Momente gibt, in denen das bei dem Einzelnen nicht ankommt, wo die Dunkelheit so groß ist. Ja. Alles gut. Es soll ja ankommen. Und es ist total, total wichtig, weil es diese Situation gibt, weil es einige hier im Raum genau diese Situation kennen, wo man auch nochmal anders einsteigen muss. Aber ich vermute, du kennst, und ich weiß, wir alle kennen Situationen, wo es nicht um diese Art von Dunkelheit geht, sondern wo es um die kleinen und großen Niederlagen unseres Lebens geht, die uns den Boden wegziehen. Und da, das wäre das Nächste, was ich hätte sagen wollen, fand ich total stark. Wir waren gestern in der Online-Sitzung, der Philipp wird gleich noch was dazu sagen. Und da war ein Mann, der erzählte, dass er die Nacht vorher quasi wachgelegen hat mit Sorge, mit Ungewissheit über das, was kommt. Und Psalm 23 gebetet hat. Der Herr ist mein Hirte. Und diesen Vers für sich durchgesprochen hat. Und ich kann das so nachempfinden, in vielen Situationen, wie hilfreich es ist, da wo ich merke, dass mir der Boden in meinen kleinen Höhen und Tiefen weggezogen wird, mich festzuhalten an Bibelversen, die Menschen aufgeschrieben haben, denen selber der Boden weggezogen wurde. Und die sich vergewissert haben, die sich selbst das Evangelium gepredigt haben, dass da jemand ist, an den ich mich wenden kann. Und sich erinnern, da ist dieser Hirte, der die Zukunft kennt, und lenkt. Oder ihrem Herzen sagen, sei nur stille zu Gott, meine Seele, denn er ist meine Hoffnung. Wo sie mit sich selber ringen und sich das zusprechen. Und ich weiß, es ist kein Automatismus und es gibt Situationen, wo die Dunkelheit so groß ist, dass ich Hilfe von außen brauche. Aber in vielen Fällen, finde ich, ist das ein Weg, um mir den König im eigenen Gebet vor Augen zu stellen und mir ins Bewusstsein zu rufen, dass er kennt und kann. Und das hilft, wieder anders zu leben. Erkennt man in deinem Leben den König, weil er dir reinreden darf. Weil du Frieden ausstrahlst, auch wenn das Leben nicht so läuft, wie du es gerne hättest. Und weil du ihn feiern kannst. Denn selbst die dummen, stummen Steine können es. Wie viel mehr dann ich. Ich habe mir mitgenommen aus der Predigtvorbereitung, ich würde gern die nächste Woche jeden Tag auf den Knien beginnen. Und vielleicht machst du mit. Die nächste Woche jeden Tag auf den Knien beginnen. Um dir ins Bewusstsein zu rufen, dass dein König ist. Ich weiß nicht, was deine ersten Gedanken sind morgens, wenn du aufwachst. Und vielleicht ändert sich das auch von Tag zu Tag, je nachdem, was du erwartest für diesen Tag, vor welchen Herausforderungen du stehen wirst. Aber ich möchte den Tag in dem Bewusstsein beginnen, dass es einen König gibt, der mein Leben in seiner Hand hat. Und er braucht dein Knien nicht. Die Bibel spricht von vielen verschiedenen Gebetshaltungen, aber vielleicht brauchst du es. Weil dein Körper mitbetet und du diese Haltung einnimmst. Und als ganzheitliches Wesen ausdrückst, dass es einen König gibt, dem du gehörst und dem du vertrauen möchtest. Vor allem meine Frau wurde in ihrer Kindheit sehr begleitet von den Liedern von Rolf Zuckowski. Und ich habe sie dann irgendwann, als ich meine Frau kennengelernt habe und dadurch ihn auch mehr, auch sehr lieben gelernt. Und da gibt es eins über starke Kinder. Und da wird immer wieder formuliert, wie starke Kinder sind und wie sie auftreten, dass sie nicht alles mit sich machen lassen. Und eine Zeile ist, starke Kinder schauen dir frei und ehrlich ins Gesicht. Die gucken nicht irgendwie beschämt auf den Boden, wenn jemand Fremdes vor ihnen steht und wissen nicht, was sie sagen sollen, sondern sie schauen dir frei und ehrlich ins Gesicht. Und das ist für Kinder gut. Ich glaube, da können wir als Erwachsene immer mal wieder was lernen. Und ich glaube, man kann das übertragen auf viele Situationen in unserem Leben. Wo wir beschämt oder verängstigt auf den Boden schauen und eigentlich den Schwierigkeiten frei und ehrlich ins Gesicht schauen könnten, weil wir wissen, dass da jemand neben uns steht, der sich auskennt und der helfen kann und der versprochen hat, dass all das Schwierige von ihm umgemünzt wird und am Ende etwas Gutes dabei herauskommt. Deshalb will ich mir nicht die Freude rauben lassen, sondern ich hätte gerne, dass man an meinem Leben den König spüren kann. Den, der nicht auf dem Kriegsross kommt, sondern Frieden ausbreitet. Den, der selber diesen Frieden ausstrahlt, weil er weiß, was die Zukunft bringt. Den, der weint um die, die noch nicht mit ihm in Frieden leben. Was wäre das, wenn du und ich nächste Woche so leben, dass man an deinem Leben den König erkennen kann, der Frieden bringt, weil du selber Frieden ausbreitest? Den König, der wusste, wer er ist, indem du weißt, wer an deiner Seite ist und dir nicht die Freude rauben lässt. Den König, der weint um die, die noch nicht mit ihm in Frieden leben, weil du mit weinst und vor deinem König auf die Knie gehst, um zu bitten für die Menschen, die ihn noch kennenlernen sollten. Ich möchte nächste Woche auf den Knien beginnen, um meinen König besser kennenzulernen. Und vielleicht machst du ja mit. Gleich bist du eingeladen zum Abendmahl, um diesen König besser kennenzulernen und dir vor Augen stellen zu lassen, wie stark seine Liebe wirklich war, dass er sich für dich hat töten lassen. Wie stark seine Macht wirklich ist, dass der Tod nicht das letzte Wort hatte und haben wird. Wenn du Jesus als König kennst und dich danach sehnst, dass das in deinem Leben immer mehr sichtbar wird, dann bist du herzlich eingeladen. Gleich zum Abendmahl, der König bitte dich zu Tisch. Lass uns nochmal aufstehen und singen.